So, nun unterhalte ich mich mit Robin Weißbach von der Vernetzung Süd über die Aktionswoche, die Housing Action Days in Leipzig. Diese Aktionswoche findet ja nicht nur in Leipzig statt, sondern auch in vielen Städten in Europa, in Tiflis in Georgien oder in Brüssel, in Paris, Berlin, Barcelona oder in Knaut-Kleeberg. Auch in Leipzig gibt es ziemlich viel auch dieses Jahr. Es gibt so Veranstaltungen im Leipziger Osten, im Süden, im Westen, schon seit Dienstag auch. Das wirkt so, als wären die mietenpolitischen Initiativen und Vernetzungen in Leipzig auch ziemlich aktiv. Wie hat sich das denn so entwickelt, auch mit den Housing Action Days?
Ja, also das Ganze ist eigentlich dadurch entstanden, dass sich die verschiedenen Initiativen in Leipzig, die es gibt, die 5, 6 Initiativen, dass die sich in den letzten 1, 2 Jahren immer mal ausgetauscht haben und nicht mehr ihr eigenes Süppchen gemacht haben, sondern sich 3, 4 Mal im Jahr getroffen haben. Und da entstand dann dieses Jahr im Frühjahr die Idee, ja, es gibt doch jedes Frühjahr den Housing Action Day europaweit, den machen wir diesmal zusammen. Und das hat dann geklappt. Also das hat dann auch irgendwie eine Dynamik entwickelt, wo dann plötzlich noch neben den 4, 5 Initiativen, die wohnungspolitisch hier in Leipzig agieren, dass dann noch andere dazu kamen. Und das waren dann vor allem Initiativen aus der Hausprojektszene. Hausprojekte, die entweder irgendwie safe sind, also die in der Genossenschaft oder im Mietshäusersyndikat sind und ihren Raum und Haus, zumindest was das Eigentum und den Weiterverkauf angeht, gesichert haben. Aber es gab auch Hausprojekte, die vakant sind, also die eher, die halt mieten und die vielleicht von einem privaten Eigentümer weiterverkauft werden. Und die waren auch dabei. Und da ist vor allem der Osten in Leipzig gerade sehr heiß und leider sind da einige Ladenprojekte schon, mussten umziehen und sind gerade in einem Modus der Abwehr.
Ja, ist das so ortsteilspezifisch unterschiedlich? Kann man das so charakterisieren? Also im Westen fällt halt auf, dass die Sache um den Plakwitzer Bahnhof halt recht präsent. Dann im Süden natürlich auch diese Vernetzung Süd. Aber dann war jetzt gestern zum Beispiel dann eine Podiumsdiskussion auch zu Läden. Kann man das irgendwie charakterisieren, dass bestimmte Stadtteile auch spezifische Sachen haben, die gerade eben so die Leute beschäftigen?
Also die Podiumsdiskussion war gestern im Osten tatsächlich, wo es um die Ladenprojekte ging. Der Westen, ja, da sind die größten Aktivitäten, um den Plagwitzer Bahnhof zu sehen, um den Wagenplatz Karl Helger und die Bauten, die da große Wohnungsunternehmen wie Christoph Kröner davor haben. Da kulminiert das so. Ich selbst bin ja aktiv in der Vernetzung Süd in Konnewitz und Südvorstadt und wir sind eine Art Stadtteilinitiative. Und wir freuen uns, dass sich im Westen zum Beispiel seit 1,5 Jahren auch eine Art Stadtteilinitiative gegründet hat, die Kiezvernetzung West. Die sind auch hier vertreten, glaube ich, am Sonntag machen die eine Straßenumfrage in der Nähe Merseburger Karl-Heine-Straße. Das ist so der Ansatz, den wir gerne so reingeben, immer in die Runde der wohnungspolitischen Gruppen, dass man guckt, dass man es nicht übernimmt, sondern stadtteilmäßig oder siedlungsmäßig so agiert, um wirklich nah mit Mieterinnen und Betroffenen zusammenzuarbeiten. Und das Schöne ist, dass im Westen was entsteht und die Hoffnung ist, dass jetzt eigentlich durch den Housing Action Day und durch die Aktionen, aber auch durch die kritische Lage im Osten, muss man ja beides sehen, dass da jetzt auch im Osten vielleicht eine kontinuierlichere Stadtteilvernetzung entsteht. Das ist meine Hoffnung zumindest. Und ich denke, dass die Spezifik der unterschiedlichen Stadtteile einerseits irgendwie auch daher kommen, wie viel Aktivität und wo Aktivität reingeht. Aber also wenn man sich die innerstädtischen Stadtteile anschaut, also die mehr, also wo ich noch Plagwitz, Südvorstadt, Volkmarsdorf und so weiter dazu zähle, also wo der Druck auf den Wohnungsmarkt doch sehr hoch ist im Gegensatz zu den Randgebieten. Ich finde, da gibt es viele Ähnlichkeiten, aber es gibt vielleicht so ein paar, wenn man historisch sieht, haben einige Stadtteile eher angefangen, haben einen anderen Sanierungsstandard und zum Beispiel im Osten gibt es ja, ist immer noch mehr in diesen WG-Häusern und Hausprojekten, weil es da noch viel länger möglich war, während es in Konnewitz diese Zeit vielleicht seit den Nullerjahren ja vorbei ist oder nur noch ganz wenig das typische Hausprojekt dort gegründet werden konnte. In Konnewitz fing ja eigentlich und in Südvorstadt waren die Stadtteile in Leipzig, wo so die erste Gentrifizierungswelle ja so begonnen, vielleicht schon in den Nullerjahren, könnte man fast schon sagen.
Im Leipziger Süden hat sich ja doch einiges eben um diese Initiative Südvorstadt für alle auch, die sich um so drei Wohnblocks meines Wissens so herum auch begründet hat. Das macht einiges aus. Und kannst du die Vernetzung Süd kurz vorstellen? Was verbirgt sich dahinter? Sind das dann wirklich nur die Akteure rund um diese drei Wohnblocks oder ist da noch mehr, was dahinter ist dann auch?
Nein, also die Vernetzung Süd ist eine Stadtteilvernetzung für Connewitz und Südvorstadt vor allem. Uns gibt es seit 6 Jahren bereits. Wir haben es geschafft, das so weit durchzuhalten. Da bin ich sehr froh darüber, weil wir machen das ja auch alles unbezahlt und in unserer Freizeit. Und wir haben am Anfang Hausgemeinschaften unterstützt, die bei einem privaten Vermieter mieten. Und wo der private Vermieter die am besten raus haben will. Ein Beispiel ist die Tierbacher Straße 6 oder in der Kantstraße die Häuser. Und auch einzelne Mieterinnen haben wir unterstützt, einfach die Rechte aufklären. Viele kennen diese Rechte nicht oder auch bei Kundgebungen unterstützen oder auch im Gericht mit in den Gerichtssaal zu gehen, überhaupt ansprechbar sein. Diese auch moralische Unterstützung ist ganz wichtig, aber wir haben gesehen, das sind meistens Abwehrkämpfe, die irgendwann vorbei sind oder auch lange so lange sich ziehen und eine Unterstützung brauchen, damit die Leute nicht aufgeben, wie in der Tierbacher Straße 6, die auch dieses Jahr wieder mit dabei sind. Wir haben dann auch gesehen, aha, es gibt ja noch natürlich die kommunale Gesellschaft und die Mieterinnen dort in der Südvorstadt, vor allem in diesen drei besagten Häusern, die noch unsaniert sind aus den 50er Jahren. Da haben die Mieterinnen schon mal einen Brief geschrieben an den Oberbürgermeister und den Baubürgermeister und die LBB. Da ging es um die Sanierung, dass dort leergezogen wird und so weiter, dass die Wohnungen leer stehen und sie wollten mehr Transparenz in der ganzen Sache, die noch dort wohnten. Und da haben wir diese Sache haben wir unterstützt und sind ins Gespräch gegangen und haben da auch gemerkt, ja, vielleicht ist das, wo man mal nicht so sehr im Abwehrkampfmodus ist, sondern wo man vielleicht doch mehr nach vorne was erreichen kann, weil wir hier die lokale Ebene haben und also auch den Stadtrat mit der kommunalen Gesellschaft, wo der Stadtrat auch Einfluss nehmen kann. Und das haben wir ja schließlich dann auch sogar erreicht. Es gibt einen Stadtratsbeschluss für ein sozial-ökologisches Modellprojekt, was, glaube ich, ganz interessant ist und vor allem für alle Beteiligten auch herausfordernd ist, für die LBB, auch für den Stadtrat, weil das wurde noch nicht so oft gemacht, dass die kommunalen Mieterinnen sich so in ein Sanierungsprojekt eine Mitsprache eingefordert haben und auch sogar teilweise mitarbeiten bei Konzepten oder Fördergeldern für Forschungsprojekte und so. Also Südvorstadt für alle ist ein Projekt der Vernetzung Süd und wir machen aber auch Support von anderen Mieterinnen und versuchen vor allem auch den ganzen Prozess, der so abläuft und den wir mitbekommen, vieles bekommen wir nicht mit, aber das, was wir mitbekommen, versuchen wir aufzuheben und zu dokumentieren. Und wir werden auch bald eine Karte an den Start bringen, eine Online-Karte, wo diese Geschichten mehr gesammelt werden. Das sind so ungefähr die Gebiete der Vernetzung Süd, unsere Arbeitsthemen.
Ihr wart ja zuletzt auch im Rathaus, habt dazu gesprochen, eben zu diesen drei Blöcken aus den 1950er Jahren im Leipziger Süden. Eben, es geht ja darum, dann die LWB zu überzeugen, sozialverträglicher und ökologischer zu sanieren, was angesichts dann von gestiegenen Sanierungskosten auch so ein bisschen abgeblockt wurde. Wie kann sowas dann trotzdem gelingen? Also der Stadtrat hat es ja so ein bisschen auch dann erstmal auf Gespräche und doch komplizierte Aushandlungsprozesse verwiesen. Wie war das genau?
Also das letzte Mal hatten wir ja die Chance, im Stadtrat sogar zu sprechen. Wir haben eine Einwohneranfrage gestellt und das sind auch Lernprozesse. Das haben wir zum Beispiel von den LBB-Mieterinnen gelernt, dass man ja eine Einwohneranfrage stellen kann. Das haben die schon mal vor 8 Jahren gemacht und jetzt haben wir es mit ihnen zusammen nochmal ein zweites Mal gemacht und haben gefragt, also wir haben einerseits der Stadt vorgeschlagen, ein Forschungsprojekt zu machen und da sind wir selbst hingegangen zur Deutschen Umwelthilfe, die mit der TU München zusammen erforscht, wie man im kommunalen Bestand möglichst sozial und ökologisch nachhaltig sanieren kann, also neue Konzepte ausprobieren kann. Wir sind ja auch keine Bauexperten, deswegen suchen wir uns welche. Und da war die Deutsche Umwelthilfe eine sehr gute Gesprächspartner. Die haben gesagt, ja. Und dann haben wir das im Stadtrat und auch dem Oberbürgermeister gesagt und das kannte er noch gar nicht so richtig. Das ist noch nicht bei ihm angekommen, obwohl wir es eigentlich schon auch kommuniziert hatten an die anderen Stellen. Und das Zweite ist, dass wir aber auch in Leipzig gibt es ja auch eine gewisse Expertise, was alternatives Bauen und alternatives Wohnen angeht. Das ist ja gerade, wo Leipzig sehr viel gelernt hat und diese Chance irgendwie auch genutzt hat der Schrumpfungsphasen. Und da ist der Haus- und Wagenrat und die SOWO und andere Architektinnen, die uns bei einer alternativen Kalkulation unterstützen, um der Kalkulation, die die LBB uns bislang auf den Tisch gestellt hat und dann auch den Stadtrat vorgelegt hat, dort ein anderes Konzept vielleicht anzubieten. Es ist alles noch sehr in Bewegung. Wir wissen auch nicht, ob wir es am Ende das bessere Konzept haben, aber es deutet sich sehr an, dass die LBB, dass da noch Luft ist, dass man da Einsparpotenziale hat, dass die Mieterinnen zum Beispiel gewisse Sachen selbst machen können bei der Sanierung, was Einsparpotenziale bringt, aber auch, dass die LBB ihre Standards an Ausstattungsmerkmalen nochmal umdenkt. Das wäre vielleicht auch eine Sache, um überhaupt preiswerter zu kommen. Die ganze ökologische Frage macht es natürlich noch schwieriger, ist aber notwendig, weil der Gebäudesektor, wenn man die Ökobilanz sich anschaut, ist ungefähr zu einem Drittel an Treibhausgasemissionen mitbeteiligt ist im ganzen Produktionsprozess. Also da ist, und das ist nicht nur hier in der Südvorstadt, sondern wir haben das auch extra als Modellprojekt so gesagt, weil das eigentlich ein Problem in ganz Deutschland, in ganz Europa ist, vor allem für die Häuser in den Jahrgängen 50er bis 70er, 80er Jahre. Da gibt es einen großen Sanierungsstau. Die Mieterinnen, die dort wohnen, da geht es oftmals um die Heizmöglichkeiten und Dämmwerte. Die müssen also viel heizen, weil sie vielleicht in schlechten Wohnungen wohnen. Und wenn dann saniert wird, ist die große Frage, was wird umgelegt, wie viel wird umgelegt. Und das hat uns schließlich dazu geführt, dass wir sogar jetzt bundesweit in einem Bündnis mit sind, soziale Wärmewende, jetzt heißt das, wo verschiedene solche ähnliche Fälle wie in der Südvorstadt, wo es um Sanierung geht, um Verdrängung, da tun wir uns zusammen und da wird es wahrscheinlich auch bald eine bundesweite Kampagne zu dem Thema geben. Das ist jetzt so grob, ich hoffe, ich habe nicht zu weit ausgeführt. Das ist so grob der Stand zur Südvorstadt für alle.
Ja, also in dieser Ratsversammlung wurde dann auch offen von irgendeiner Seite gesagt, dass die Südvorstadt mal wieder eine Sonderbehandlung wünscht. Aber das könnte ja auch so ein bisschen exemplarisch als Modell irgendwie dann ganz Leipzig auch was bringen, wenn halt solche Initiativen schon aus der Stadtgesellschaft hervorgehen. Und in Leipzig gibt es ja auch eine lange Geschichte von so Versuchen der Selbstorganisation, vielleicht beginnend mit der alternativen Wohngenossenschaft in Connewitz, die schon seit 1990 oder schon vorher aktiv ist. Und dann gibt es jetzt auch das Zusammenwirken mit dem Miethäuser-Syndikat oder eben sowas wie das Wohnprojekt Leica, was mir auch neu war, jetzt das in Connewitz sich auch vorstellt. Siehst du das auch als Möglichkeit, durch mehr Eigeninitiative Häuser dem Markt zu entziehen? Ist das doch eine wichtige Sache?
Das ist eine interessante Frage. Die war auch am Dienstag bei der Auftaktveranstaltung zu den Housing Action Days, spielte die eine Rolle. Die Frage, ob diese alternativen Projekte in kleinen Genossenschaften, inwieweit die eine Antwort auf die Wohnungsfrage sein können, auf die große gesamtgesellschaftliche Wohnungsfrage. Ich würde sagen, mein Stand dazu wäre, dass es sehr wichtig ist, dass es diese Experimente auch gibt und auch diese kleinen Rettungsanker. Die Leute, die das aber initiieren, die haben natürlich ein gewisses Bildungshintergrund, vielleicht sogar auch ein gewisses tatsächliches Kapital und beziehungsweise die Möglichkeiten, durch Direktkredite und ein großes Umfeld Kredite zu sammeln und sie haben auch das Wissen und die Bildung dazu, das selbst auf die Beine zu stellen. Das kann ja nicht jeder und das kann man nicht jedem abverlangen. Deswegen würde ich sagen, es ist nicht die Lösung, aber es ist die Lösung der Wohnungskrise. Aber ich würde es auch nicht aus der Wanne schütten. Ich würde das nicht ablehnen, weil man kann wie ich gerade schon bei der LBB gesagt hatte, man kann auch von den Sanierungsstandards oder auch von der Art der Selbstverwaltungsformen, kann man von diesen kleineren Projekten viel, viel lernen.
Ein recht präsentes mietenpolitisches Thema ist zurzeit auch der soziale Wohnungsbau, weil der so ein bisschen hinterherhinkt. Und auch die Frage eben, wie man ihn wiederbeleben kann. Bis 1990 gab es den ja auch in der Bundesrepublik, also in der alten Bundesrepublik, stärker als eben dann nach 1990. Und der DDR war es natürlich sowieso, dass die Mieten staatlich gedeckelt waren. Da gibt es ja zumindest auch in linken und in wissenschaftlichen Betrachtungen auch so Begriffe wie eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit, also quasi, dass die Steuerbefreiung so diesen gemeinnützigen Bereich sozialer Wohnungsbau eben spezifisch fördert. Und die Probleme, die während der Housing Action Days in Veranstaltungen besprochen werden, beziehen sich ja meistens darauf, dass Menschen eben da weg müssen, wo sie jetzt sind, weil nach Sanierung oder Hausverkäufen der Wohnraum dann oft nicht mehr bezahlbar ist und es eben zu dieser Verdrängung kommt. Wäre also alles gut, wenn der soziale Wohnungsbau wieder ordentlich gefördert wird? Ist das dann ein wesentlicher Hebel für dich?
Ich würde sagen, ja, das ist ein ganz wichtiger Hebel. Wenn ich jetzt allein für den Süden spreche, dann ist unserer Zählung nach zumindest dieses Leica-Bauprojekt am Herderplatz, wo 36 Wohnungen und davon die Hälfte sozialer Wohnraum entsteht, sind das die ersten Sozialwohnungen seit den letzten 8 Jahren, wo über 1000 Wohnungen hier in Connewitz allein gebaut wurden. Also es muss eigentlich mehr sozialer Wohnungsbau her. Aber an sich müsste auch der soziale Wohnungsbau müsste auch reformiert werden, denn viele wissen es wahrscheinlich, die soziale Wohnraumbindung gilt ungefähr 15 oder 20 Jahre und dann läuft es aus. Und dann können die Mieten, die mit staatlichen Geldern, wo der Preis gedeckelt wurde für diese 15 bis 20 Jahre, die können nach diesen 15, 20 Jahren dann zu einem höheren Preis vermietet werden. Und was sind 15 bis 20 Jahre für das Wohnen in einer Wohnung? Also da sieht man schon, dass das keine besonders nachhaltige Perspektive eigentlich ist. Und daraus erwachsen, zum Beispiel, wenn man sich andere Städte anschaut, zum Beispiel gerade in ehemals West-Berlin, dass dort dann die Bindungen auslaufen und da fangen dann die Probleme an. Also es macht keinen Sinn eigentlich dann die nächsten Verdrängungsgeschichten für die nächsten 15, 20 Jahre zu produzieren. Ein Mittel wäre natürlich, um dem etwas mehr Einhalt zu gebieten, sozialen Wohnungsbau vor allem mehr im kommunalen und im genossenschaftlichen Sektor anzugehen, während das bei den privaten Eigentümern immer so eine Sache ist. Wie das dann nach diesen 15 bis 20 Jahren aussieht, während das bei den kommunalen und Genossenschaften, also bei den kommunalen Unternehmen und bei den Genossenschaften, da könnte man eher vielleicht nochmal nachsteuern, wie das dann mit dem Auslaufen ist.
Gibt es jetzt schon eigentlich ein Resümee von diesen Housing Action Days? Also ist das für dich auch so ein Anlass, mal über den Tellerrand zu gucken, auch in andere Städte? Es ging jetzt ja zum Beispiel in einer Veranstaltung auch um die Situation in Berlin. Also interessieren dich dann auch die anderen Städte sozusagen?
Ja, auf alle Fälle. Also ich finde es sehr wichtig, dass wir uns mit Mietergemeinschaften oder Initiativen aus anderen Städten ins Gespräch kommen, weil da finden sich immer sehr interessante eigentlich Ideen im Austausch und das passiert eigentlich viel zu wenig. Und genau, da ist gerade heute Abend, am Freitag, kommt dieses Projekt H48 bleibt aus Berlin, Hermannstraße 48. Das ist ein sehr großes Objekt mit alten WGs in der Fabrikwohnung, aber auch Gewerbe und Läden. Deren Konzept ist, dass sie so weit sogar gegangen sind, ein neues Vorkaufsrecht zu fordern, hatten dort eine Kampagne ins Leben gerufen. Und ich glaube, gerade weil das viele auf kalten Fuß oder so, also dass man da so überrascht wird von meinetwegen der Mieterhöhung oder auch von dem Verkauf des Hauses und der möglichen Herausdrängung, dass man da so schlecht überrascht wird, ist es gerade hilfreich, auf die Erfahrungen anderer auch zu setzen. Und zu wissen, so haben die das gemacht und vielleicht kann man da doch was gewinnen. Und deswegen ist Austausch immer ganz wichtig. Und es ist auch wichtig überhaupt, um nicht komplett aufzugeben, weil, wie am Eingangs eigentlich schon gesagt, sind das gerade bei privaten Vermietern sind das meistens Abwehrkämpfe. Man ist im Abwehrmodus und das schlaucht. Das schlaucht sehr. Und deswegen braucht es eigentlich sowas wie eine quasi gewerkschaftliche Unterstützung, sage ich da immer. Also die fast schon, die irgendwo was zwischen Gewerkschaft und Freundschaft auch ist oder Nachbarschaft, weil das halt wirklich für viele auch halt direkt ins Familienleben eingreift und in den Alltag und das zu einem bestimmten Thema wird, wenn die Wohnung unsicher wird. Und deswegen ist Austausch mit anderen ganz wichtig.
Damit man nicht auf dem falschen Fuß erwischt wird. Ja, das sind vielleicht dann die Schwierigkeiten auch der Organisierung von mietenpolitischem Aktivismus. Ist ja vermutlich auch nicht so leicht, weil man eben so eine Identität als Mieter jenseits von akuten Problemen dann ist auch schwierig ist, eben das in dauerhafte mietenpolitische Aktivitäten umzuwandeln. Also denn man hat ja meistens dann so ein Problem als Mieter und sich dann aber dauerhaft zu engagieren, daran scheitert es dann doch häufig. Oder was sind so deine Erfahrungen jetzt mit der Organisierung in dem Netzwerk?
Na, da nochmal, meine Erfahrung ist, Mieterinnen, die ein Problem haben gerade mit ihrem Mietvertrag und ihrem Vermieter und auf eine Weise, deren Wohnsicherheit bedroht ist, die benötigen erstmal die müssen über ihre Rechte aufgeklärt werden. Die meisten haben sich damit nicht beschäftigt. Die müssen auch erstmal wissen, wer ist denn eigentlich der Eigentümer. Das wissen auch nicht alle, bei wem sie eigentlich mieten, erst nachdem es, wenn es schwierig wird. Manchmal ist es ja auch verdeckt, weil eine Hausverwaltung dazwischen geschaltet ist. Drittens ist es wichtig, dass sie diese Unterstützung von außen bekommen, damit sie, also jetzt so von außen wie von uns als Stadtteilinitiative und Nachbarschaft, dass sie in ihrem Anliegen, je nachdem, was sie vorhaben, ob sie eine große Abfindung haben wollen und also einen längeren Gerichtsstreit anbahnen oder ob sie möglichst schnell raus müssen, weil sie es nicht aushalten und eine neue Wohnung bei einem sichereren Vermieter finden wollen oder ob sie an die Öffentlichkeit gehen wollen und meinetwegen auch dann mit unserer Hilfe und mit unserem Deckmantel auch in gewisser Weise dann auch anonymer bleiben können und nicht so angreifbar sind, weil sie haben ja vielleicht auch noch einen Rechtsstreit. Also das sind so Sachen, wo Hilfe von außen als so eine dritte Instanz, sage ich mal, neben dem Mieterverhältnis und vielleicht noch den Anwälten, dass es da noch eine dritte, vierte Instanz gibt, die unterstützt. Ansonsten bekommen Menschen tendenziell eine Krise und die ist auch oftmals psychisch. Also das ist auch schon bewiesen, dass das natürlich stark angreift und bei der Unsicherheit der Wohnung produziert auch kaputte Beziehungen und Familien.
Ja, wenn ihr also da Informationen sucht, könnt ihr eben auch zu den Housing Action Days gehen. Näheres dazu eben auf der Seite vernetzungsüd.de und auf der Seite housingnotprofit.org. Da wird auch europaweit eben informiert, was da alles gibt. Und sonst gibt es noch andere, Leipzig für alles, auch noch eine Seite, wo das alles
Leipzig für alle ist das gesamte Programm zu sehen. Hm. Ja. Und auf ein was sollte man noch hinweisen, auf die Abschlusskundgebung.
Ja,
also am Sonntag 16 bis 19 Uhr gibt es die Abschlusskundgebung der Housing Action Days und zwar im Rabetpark von 16 bis 19 Uhr. Und da gibt es Redebeiträge verschiedener Gruppen und natürlich auch Infomaterial, wo man sich beraten lassen kann, rechtlich, wenn man ein Problem hat und vielleicht auch die Hoffnung, dass man, wenn man ein Problem hat oder auch schon vorsorglich sich Organisationstipps geben lassen kann.